Eins, zwei, drei.
Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit.
Da sind wir wieder mit unserer zweiten Folge unserer zweiteiligen Reihe von
Blut, du Pups und
Weihnachten. Wir hoffen, ihr seid langsam alle in Weihnachtsstimmung, so wie wir. Nicht, wir haben nur ganz spärlich Deko. Hier ist irgendwie, kommt auch nicht so richtig Weihnachtsfeeling bei uns auf. Ich meine, hier sind 25 Grad. Wir wollen uns jetzt, wollen euch natürlich nicht verärgern, aber neidisch machen, nicht verärgern, sondern neidisch machen, weil hier sind 25 Grad, heute nicht, heute ist ein bisschen stürmisch und es regnet ein ganz kleines bisschen, aber wir haben immer noch T-Shirt und kurze Hose an. Deswegen will nicht so richtig Weihnachtsstimmung aufkommen, aber wir haben eine kleine Girlande aufgehangen und wir haben von Sarahs Eltern einen wunderschönen Weihnachtskalender bekommen mit so kleinen Glaskugeln drin. Jeder darf jetzt jeden Tag eine kleine Glaskugel aufhängen, das ist alles sehr schön, aber mehr Weihnachtsdeko haben wir nicht. Trotzdem wünschen wir euch natürlich, dass ihr da, wo ihr gerade seid, im kalten Deutschland oder in der warmen Karibik oder wo auch immer ihr euch aufhaltet, dass ihr da so richtig Weihnachtsfeeling habt. Wir setzen heute dort an, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Und zwar, vielleicht erinnert ihr euch, in Cadiz. Wir waren in Cadiz angekommen und mussten, obwohl Sarah gerne dort stehen geblieben wäre, dort abfahren, weil, total praktischer Grund, unser Strom war alle, unser graues Wasser, das ist das Abwasser, war voll, unser Wasser war leer und unsere beiden Scheißhäuser waren voll. Wir haben so Container, wo man halt Pipi reinmacht, die waren beide voll. Und irgendwann kommt dann der Moment, da muss man der Wahrheit ins Gesicht gucken. Keiner kann mehr aufs Klo gehen. Keiner kann sich mehr waschen. Wir müssen weg. Wir müssen auffüllen, leer lassen. Wir müssen unser Wohnmobil wieder in einen Zustand bringen, in dem man weiterreisen kann. Wir haben also Cadiz verlassen und sind dann weitergefahren. Sarah, bitte.
Wir sind dann weitergefahren, haben unterwegs sogar nochmal angehalten auf dieser Seezunge quasi. Cadiz liegt ja auch so ganz fantastisch. Und auf dem Rückweg haben wir dann im Prinzip ja am unteren Ende von Cadiz nochmal gehalten. Da war es auch so schön. Da wollte ich auch am liebsten bleiben, aber das Problem war ja dasselbe. Waren nur hübsche Parkplätze. Eigentlich würde ich das total lieben, aber eben kein Campingplatz weit und breit. Kein Wohnmobilstellplatz, wo wir unsere Sachen aufladen konnten. Deswegen sind wir noch ein Stückchen weiter nach, also unser Ort hieß Canos de Meca. Und es ist ganz in der Nähe, glaube ich. Ob man es ausspricht, weiß nicht 100%, aber in der Nähe ist Barbat oder Barbette oder Barbatte.
Ja, Sarah lernt Spanisch. Das ist gut. Barbat.
Ja, Sarah lernt kein Spanisch, aber wir waren ja auch in Canos de Meca. Da war ein Wohnmobilstellplatz mit auch einem richtig guten Drive. Nette Menschen dort. Wir haben auch unsere Nachbarn kennengelernt und haben auch diesen Mann, der hatte so ein kleines Bütchen dort und hat Eis verkauft. Und wow, mega Pizza und richtig guten Kaffee. Also wir haben uns da auch wirklich wohl gefühlt und das uns schön gemacht.
Mega Pizza ist eine Untertreibung. Wir haben dort zwei Pizzen bestellt und haben damit gerechnet, dass wir eben, das sind Tiefkühlpizzen, aber es gibt ja auch bei den Tiefkühlpizzen unterschiedliche Qualitäten. Und wir haben damit gerechnet, dass wir zwei so eine kreisrunden Pizzen bekommen. Und dann kam er an und hatte einfach zwei komplette Backbleche voll mit Pizza. Wirklich so mit Maßen 40 mal 30 Zentimeter. Und wir saßen da vorne und dachten so, okay, ey, das ist echt viel. Und das hat am Ende hat es auch für zwei Mahlzeiten gereicht. Aber der Ort war einfach schön. Es gibt Orte, die haben einfach eine gute Aura. Und das hat mit den Menschen zu tun, die diese Orte betreiben und auch wie die betreiben. Also kurzes Beispiel. Es macht einen Unterschied, ob jemand einem freundlich entgegenkommt und sagt, ja klar, haben wir noch einen Platz für euch frei. Oder ob man empfangen wird, und das hatten wir jetzt auch in diesem zweiten Abschnitt, mit dem Satz, ja, wir möchten aber nicht, dass die Kinder hier durch die Gegend rennen. Und das, finde ich, das macht ganz viel mit so einem Ort aus. Weil wenn ich weiß, ich werde begrüßt mit 3 Kindern im Gepäck, mit dem Satz, ja, wir wollen nicht, dass die Kinder hier rumrennen, dann kann der Ort so schön sein, wie er will. Die Stimmung ist einfach hin.
Ja.
Dann ist die Stimmung halt hin. Gefallen.
Also, und in Canos de Meca war es auch immer noch, da war ja auch noch die Atlantikküste Spaniens. Julius konnte dort surfen, auch mit sehr vielen anderen Surfern. Ich glaube, jetzt im Nachhinein denke ich, das war mit einer der Hochburgen von, eine der Surfhochburgen von Andalusien. Das Wetter war richtig heiß. Das war richtig heiße Tage. Und es gab eine Strandbar mit Partys abends. Wir waren zweimal zur Party mit Live-Musik und so. Das war auch sehr cool. Aber so ein bisschen hat es schon angefangen, dass ich mir dachte, Mensch, ist ja eben auch nicht mehr Portugal. Irgendwie hatte sich auch was verändert, fand ich. Der Strand hat so ein bisschen gemüffelt. Ich dachte so, hey, bilde ich mir das ein oder ist hier irgendwie mehr Hundekacke als vorher? es bestätigte sich. Also umso weiter wir dann gefahren sind, jetzt sind wir ja am spanischen Mittelmeer, umso dreckiger wurde es.
Genau, also es gibt zwei Dinge, die ich finde, die man sieht. Zum einen gibt es sehr, sehr viel mehr Müll, der rumliegt. Eigentlich sind es 3 Dinge. Es gibt mehr Müll, der rumliegt. Die Strände sind viel kiesiger. Und was ich ganz krass finde, diese Landschaft ist geprägt von Gewächshäusern. Wir fahren zum Teil Kilometer lang, also wirklich eine halbe Stunde lang, durch Gegenden durch, die voll sind mit Gewächshäusern. Das muss man sich aber nicht so vorstellen wie unsere schönen deutschen gepflegten Gewächshäuser, sondern das sind einfach weiße Planen. Wenn ihr mal von oben Google Maps oder wenn ihr euch irgendeine App anguckt und mal von oben so Andalusien, die Küste, alles vor, hinter Gibraltar euch anguckt, sind da so ganz große weiße Flächen und man könnte denken, das sind Wüsten, aber das sind alles Planen. Und darunter, das muss einem dann auch mal bewusst werden, wächst unser Gemüse, das dann bei uns im Supermarkt zu Hause liegt und in Spanien angebaut wird.
Von diesem schönen Wohnmobilstellplatz sind wir dann weiter, da waren wir dann noch schon ganz aufgeregt und wollten gerne noch mehr von Andalusien sehen. Vor allen Dingen auch die weißen Dörfer und Alhambra, da wussten wir, dass das große Andalusien steht vor oder liegt vor uns. Irgendwie hatten wir lange darauf auch uns gefreut. Dann sind wir nach Tarifa gefahren. Das ist die nächste kleine Stadt, die dann da kommt. Das ist auch der Ort, wo dann die Fähren abfahren, rüber nach Afrika. Und das ist die Straße von Gibraltar, die dann von Tarifa aus nach Marokko rüberführt. Das war auch sehr schön. Es sind super viele Kitesurfer dort und mega Wellen. Es ist der Ort, das ist eigentlich so ein ganz besonderer Ort, denn der trennt die Kontinente, auf der einen Seite Europa und auf der anderen Seite Afrika. Und auf der anderen Seite trennt er auch die Meere. Auf der einen Seite hat man den Atlantik, von da kamen wir ja. Und auf der anderen Seite kommt dann das Mittelmeer. In die Richtung sind wir dann weitergefahren, als nächstes nach Gibraltar. Da gibt es einen riesengroßen Felsen. Auf dem Felsen gibt es Affen. Genau. Und man überquert die Grenze tatsächlich sogar. Gibraltar ist nämlich England. Und da waren wir auch dort, haben uns das angesehen, haben einen schönen Tag verbracht. Und als nächstes sind wir dann nach Malaga. Dort hatten wir einen schönen Wohnmobilstellplatz und das war dann wieder am Montag und da haben wir dann bis Freitag die ganze Woche verbracht. Da gab es einen richtig guten Chill-Out-Platz oder wie man das nennen soll. Das war wie so ein kleines Kinderzelt mit Bänken und Tischen und da haben die Kinder jeden Tag gespielt und ihre Schulaufgaben gemacht und dann haben sie dort einen Freund kennengelernt. Also wir haben da richtig viel Zeit verbracht. Der war auch direkt am Meer, konnten wir quasi pendeln zwischen Hausaufgaben und Spielen am Meer. Und das Ganze aber auch wirklich richtig chillig. Und da gab es auch ein Bütchen, da konnte man auch Lollis und Eis kaufen. Das hat den Kindern gut gefallen. Aber auch Kaffee und Pizza. Es gab auch eine spanische Spezialität dort, die wir dort gegessen haben. Ich habe vergessen, wie die hieß.
Empanadas. Empanadas gab es da, aber ich habe vergessen, wie das auf Spanisch heißt, weil Empanadas sind wohl die argentinischen und die nennen das hier anders. Ich glaube, sie meint Empanadilla oder irgendwie sowas, aber es sind auf jeden Fall gefüllte Teigtaschen. Und wir hatten welche, die waren mit Spinat und Feta gefüllt und die Frau auf diesem Zeltplatz hat es selber gemacht. Das war sehr, sehr lecker. Mathilda hat eben richtigerweise zu verstehen gegeben, dass sie es merkwürdig findet, dass wir nicht zu Gibraltar gesagt haben. Das Ding ist, zu Gibraltar gibt es nichts zu sagen. Wir waren dort zwar in einem sehr schönen Restaurant und bestimmt ist es auch irgendwie sehenswert, wenn man mal ganz kurz aus der EU raus will. Aber im Großen und Ganzen muss man halt einfach ganz klar sagen, dass es auf Gibraltar eigentlich für uns nichts zu sehen gab.
In Gibraltar gab es nämlich auch einen superschönen Park.
Das stimmt, es gab einen sehr schönen Park in Gibraltar und man kann hoch auf den Felsen und auf dem Felsen gibt es auch Affen, aber am Ende ist es trotzdem nur ein Zipfel, wo auf dem Berg steht, wo lauter Hochhäuser drumherum sind und diese Hochhäuser sind auch nicht sonderlich schön. Das Einzige, was es halt wirklich spektakulär macht, ist, dass man mit einmal halt vor so einer englischen roten Telefonzelle steht und dass da alles mit einmal auf Englisch ist, aber wir hatten für uns das Gefühl, dass es das nicht unbedingt wert ist. Was ich aber an der Stelle auch sagen muss, ist, dass an dem Tag die Kinder fast 10 Kilometer gelaufen sind mit uns, weil wir uns sehr schwer damit getan haben, die öffentlichen Verkehrsmittel vernünftig zu nutzen. Das fand ich eine ziemlich starke Leistung, 10 Kilometer. Was an dem Zeltplatz im Übrigen wirklich auch sehr schön war, ist, dass die jeden Morgen Yoga-Sessions angeboten haben. Und dass ich das Gefühl hatte, dass der irgendwie eine gute Aura hat, der Platz, obwohl direkt dahinter die Autobahn war, die man aber nicht gehört hat, aber er hatte einfach eine schöne Aura, ich kann das gar nicht beschreiben, es war einfach ein guter Ort.
An dem Ort ist mir das erste Mal aufgefallen, dass es ja plötzlich nicht mehr der portugiesische Strand ist, also kein weiter, langer, schöner Sandstrand, sondern dort waren es Kiesel. Das hat nichts daran geändert, dass der Ort wirklich schön war, wir hatten da schöne Tage. Es war mir nur vorher gar nicht klar. Es war wirklich so, Überraschung, jetzt ist die Zeit des Sandstrandes vorbei. Wir waren da verwöhnt.
Was man zu Malaga vielleicht noch sagen kann, ist, dass es zum einen in Malaga abends immer ein riesengroßes Lichterfest gibt um die Weihnachtszeit. Das wird Mathilda gleich noch kurz schildern. Und dass Mathilda und Magnus ein mega gutes Restaurant rausgesucht haben. Und zwar das...
Mathilda hat das rausgesucht, aber das El Pimpi.
Das El Pimpi. Und das, was im El Pimpi für alle sehr schön war, ist, zwei Mitglieder unserer Familie sind ja Vegetarier. Und es ist in Spanien unglaublich schwer, Vegetarier zu versorgen, weil die Spanier essen viel Fisch und viel Fleisch. Das heißt, die Alternative ist hier eigentlich nur Tortilla. Und im El Pimpi gab es das erste Mal so richtig, richtig schön vegetarisches Essen.
Also als wir dann im lecker essen waren im El Pimpi, sind wir ein bisschen weitergelaufen und dann haben wir irgendwann die Straße, sage ich mal, gesehen, wo die Lichter dann abends angingen. Da mussten wir noch ein bisschen warten, aber die Zeit konnten wir gut vertreiben, weil wir da ein bisschen rumgelaufen sind auf dieser Einkaufsstraße. Und da haben wir uns auch gebrannte Mandeln geholt und wir hatten so lange welche nicht mehr. Und ich dachte auch schon, wir essen dieses Weihnachten gar keine mehr, aber die waren echt lecker. Und irgendwann gingen die dann an, diese Lichter, und das war so toll. Da ging dann so Musik an, auch, die alle kannten, so Jingle Bells und so. Und dann haben alle getanzt und gesungen und die Lichter sind mit dem Takt so mit geleuchtet. Ja, und als es dann irgendwann wieder ausging, und als sie dann irgendwann wieder ausging, dann sind wir noch ein bisschen weitergelaufen und dann haben wir einen kleinen Weihnachtsmarkt gesehen, also dachten wir zumindest, aber das war irgendwie nur sowas, wo die es verkauft haben, so Spielzeug, das war blöd.
Von Malaga sind wir dann weitergefahren nach La Herradura, dort haben wir einen Tag verbracht und dann ist am Abend Magnus ganz doll krank geworden, hat super hohes Fieber bekommen, das Fieber wollte auch gar nicht mehr sinken. Dass wir dann am nächsten Tag sogar zum Arzt gefahren sind, das war am Wochenende, da hatten natürlich die Ärzte irgendwie alle zu, aber das war so eine Art Bereitschaftsarzt. Und der hat uns dann weitergeschickt zum Krankenhaus, also das war ein Ritt, hätten wir wahrscheinlich auch alle gerne drauf verzichtet, weil wir wollten dann auf Nummer sicher gehen, weil das Fieber kam irgendwie so aus dem Nichts, also keiner von uns war angeschlagen, alle waren noch topfit den ganzen Tag über. Und Magnus ist dann am Abend auf einmal so wirklich aus dem Schlaf aufgewacht mit Fieber und Kopfschmerzen ganz starken.
Was man dazu sagen muss, Wir haben ja 3 Kinder, das heißt, wir kennen uns ganz gut aus mit Fieber bei Kindern. Die hatten einfach alle schon mal Fieber. Aber Magnus hatte in der Nacht, Sarah hat das schon gesagt, innerhalb von einer Stunde von gar kein Fieber auf 40,5. Und das war für uns so dermaßen bedrohlich, weil es einfach keinen erkennbaren Grund gab, dass wir uns ernsthaft Sorgen gemacht haben und deswegen auch mit ihm ins Krankenhaus gefahren sind. Das Ende der Geschichte ist, dass wir herausgefunden haben, dass unser Fieberthermometer kaputt ist. Das heißt, unser Fieberthermometer hat einfach 1 Grad zu viel angezeigt. Das hat uns im Krankenhaus auch vor die merkwürdige Situation gestellt, dass wir waren ja in 2 Krankenhäusern, dass in beiden Krankenhäusern Fieber gemessen wurde und wir uns jedes Mal total ungläubig angeguckt haben, wenn die uns gesagt haben, naja, also der hat jetzt hier irgendwie nur 38 Fieber. Und klar, wir wussten schon, dass er Paracetamol genommen hat und dass das Fieber deswegen runter ist. Aber so richtig erklärt hat es auch nicht. Und hinterher haben wir es getestet und haben dann eben festgestellt, unser Fieberthermometer, für das wir sehr, sehr viel Geld bezahlt haben vor der Reise, ist einfach kaputt.
Ja, es macht schon einen Unterschied, ob das jetzt plötzlich 39 und ein bisschen sind oder 40,5. Ärgerlich.
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 Oh yeah. Ärgerlich. Oh nein. Von der Sache her bin ich ein heiterer Typ. Meist gut gelaunt und allseits beliebt. Ich bewahre die Ruhe, wenn's mal brennt. Und mach mir vor Schreck keinen Fleck ins Hemd. Ich bin der Letzte, der wegrennt und flennt. In dem Moment ohne Happy End. Ich kann damit leben, wenn mal was nicht klappt. Aber ab und zu dreh auch ich am Rad. Zum Beispiel, wenn ich aus dem Haus spazier und meine neuen Turnschuhe ausprobier. Und während ich das tue, in den Kaugummi lauf. Und er geht nicht ab, rege ich mich auf. Oder wenn ich es eilig hab und die Bahn fährt vor meiner Nase ab. Zähl ich bis 3 und beherrsche mich oder auch nicht. Ärgerlich! Ärgerlich! Hey, reg dich nicht so auf, denn nichts gelingt mit Wut im Bauch. Ärgerlich! Kopf hoch, sei nicht geknickt, bleib cool, auch wenn dir was nicht glückt. Es ist furchtbar heiß, um mich aufzuheitern, will ich jetzt ein Eis von der Tür.
Und wie das so sein sollte, hat es uns dann am Ende alle erwischt. Nach und nach hatte jemand Fieber bekommen und Kopfschmerzen und Husten. So ganz klein bisschen haben wir immer noch so einen kratzigen Hals. Aber eigentlich ist es bei fast allen wieder ziemlich gut.
Und mich hat es dann richtig erwischt an Nikolaus. An dem Tag lag ich nur im Bett.
Und einen Tag später hatten wir Tickets für die Alhambra. Da mussten wir uns dann so hinschleppen alle.
Die perfekte Überleitung. Wir waren nämlich in der Alhambra. Die Alhambra steht in Granada. Und falls ihr es nicht gehört habt, in der letzten Folge haben Mathilda und Magnus einen kleinen Vortrag über Andalusien gehalten. Und in diesem Vortrag haben sie auch die Alhambra erwähnt. Und da haben wir uns, als sie den Vortrag vorgetragen haben, natürlich gedacht, da fahren wir nicht dran vorbei, da fahren wir hin. Und wirklich... Das ist spektakulär, es lohnt sich wirklich. Man muss, das ist ein kleiner Insider-Tipp, ihr müsst Karten kaufen. Lasst euch nicht verarschen. Es gibt ganz viele Anbieter für Karten in der Alhambra. Die Kartenpreise schwanken zwischen 12 Euro und 40 Euro, bieten aber das Gleiche an. Also ich habe Karten gesehen für 40 Euro, die genau das Gleiche anbieten wie die für 12 Euro. Es ist ein völlig undurchsichtiger Markt. Aber ihr müsst auf jeden Fall mit den Nasriden-Palästen buchen, weil alles andere ist quasi umsonst, aber die Nasriden, also nicht umsonst, sondern gratis, ja? Aber die Nasriden-Paläste, das ist das, was man von innen sehen möchte. Möchtest du was erzählen zu der Alhambra?
Also die Alhambra ist wirklich total groß und die haben auch sehr viele kleine Gärten, die daneben sind und die Paläste an sich sind auch sehr groß und da sind überall total schöne Muster, zum Beispiel an den Decken sind Holzmuster und Fliesen auch und ja, wirklich total schön.
Wenn man, das vielleicht noch als Ergänzung, wenn man vom Meer kommt, vom Mittelmeer und dann nach Granada fährt, sollte man sich auf jeden Fall schon mal Winterjacken einpacken. Wir haben alle ziemlich geschluckt. Das hört sich jetzt für euch, die da draußen sind in Deutschland vielleicht oder irgendwo anders auf der Welt, aber wir wissen, dass in Deutschland gerade Minusgrade sind, hört sich das jetzt an wie ein Witz, aber in Granada waren 15 Grad. Wir kamen von einem Ort, der hatte vorher 22, 23 Grad und das ist wirklich wie ein Schlag ins Gesicht, wenn man aussteigt mit einmal 7 Grad weniger sind. Wir haben alle richtig gefroren. Dicke Jacken an, viele Hosen an, Handschuhe, Wollmützen, diese Thermodinger, die man knicken kann, damit die warm werden in den Taschen, Skimasken. Masken, wir haben alles rausgeholt, was wir nicht dabei haben.
Ja, ist uns aufgefallen, dass wir zu wenig dabei haben. Julius hat es am Anfang immer gesagt, ja, 2 kurze Hosen, 2 T-Shirts, das reicht doch alles. Wie oft haben wir das gehört in den ersten Podcast-Folgen von Julius? Aber wir haben immer noch nicht mehr. Wir waren nicht shoppen zwischendurch oder zumindest nicht groß. Ich fürchte, dass es uns in den nächsten Wochen, gerade dann eben auch auf dem Rückweg, kalt werden wird.
Ja, wir lassen euch daran teilhaben, weil irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr treten wir ja ganz langsam dann unsere ernsthafte Rückreise an. Und wir fahren über Frankreich zurück. Das heißt, sehr wahrscheinlich wird es innerhalb von einem Tag von um die 20 Grad tagsüber runterkühlen auf um die 0 Grad. Und wahrscheinlich werden wir dann noch alle krank werden. Deswegen hier schon mal meine kleine Bitte. Wenn wir zurück sind in Deutschland und wir werden alle krank, bitte kommt vorbei und pflegt uns.
Wir werden nicht krank.
Nicht Familie Seebär!
Nee. Die Seebären können alles ab.
Ja. Ja, ja, so hört ihr euch an, als würdet ihr alles abkönnen. Ihr wart einmal in Granada, 5 Grad weniger und schon habt ihr alle eine Bronchitis oder eine Grippe. Nachdem wir in Granada fahren, sind wir, wohin gefahren, Sarah?
Ja, in Granada haben wir noch die Maria-Statue gesehen, diesen Umzug zu Maria-Empfängnis. Da haben die alle einen Umzug gemacht, mit Pauken und Trompeten sind sie durch die Straßen gezogen. Wir saßen alle in unserem Wohnmobil und eigentlich saßen wir gar nicht, wir lagen mit Fiebermittel und Kopfschmerzmittel und haben uns nicht wegbewegt den ganzen Tag lang. Und als wir dann aber die Parade gehört haben, sind wir doch mal kurz raus.
Das ist kein Learning, das ich hatte. Also nichts, was in die Rubrik kommt, das habe ich gelernt. Aber das ist, glaube ich, das, was man gut teilen kann. Weil das habe ich schon als spezielle Situation wahrgenommen. Wir saßen, nachdem wir von der Alhambra runtergefahren sind, haben wir uns über die App Park for Night einen Stellplatz in Granada gesucht und standen in einer Seitenstraße. Und dort standen wir 2 Tage. Und es war wirklich ein verrücktes Gefühl, dass nachdem man so lange unterwegs ist wie wir, 2 Tage mitten in der Stadt in einer Seitenstraße stehen kann und da auch aushalten kann, um gesund zu werden. Das hört sich, also vielleicht hört sich das für euch gar nicht so verrückt an. Für mich hätte sich das vor 4 Monaten unvorstellbar angefühlt, dass wir mitten in der Stadt in unserem Wohnmobil stehen, um gesund zu werden. Und ich habe jetzt aber auf jeden Fall für mich mitgenommen, das geht. Man kann das schaffen. Okay. Nachdem wir auf jeden Fall die 2 Tage in Granada ausgeharrt haben, sind wir dann weitergefahren nach?
Wir sind dann weitergefahren an einen Ort, ich weiß nicht, der ist glaube ich auch nicht so bedeutsam, er hieß Roques-sur-Mar oder so ähnlich. Und es hat geregnet und geregnet und geregnet.
Ja, es war total verrückt. Auch das kann man ganz kurz einflechten. Der Ort war total zwiegespalten. Auf der einen Seite war das mit einer der besten Stellplätze, die wir jemals hatten. Wirklich jemals hatten. Wir standen mit unserem Wohnmobil quasi einen Meter hinterm Strand. Es war eine private Bucht für nicht mehr als 30 Fahrzeuge, die auch alle nicht eng standen, sondern terrassenförmig verteilt waren. Und wir standen ganz unten. Und wenn ich von unserem Bett rausgeguckt habe, konnte ich hätte auf den Strand spucken können. Und mit Gegenwind. Mit Gegenwind hätte ich auf den Strand spucken können. Es war richtig toll. Und dann hat es aber an dem Abend, als wir da waren, so erbärmlich angefangen zu regnen, dass uns dann aufgefallen ist, okay, ganz so witzig ist es doch nicht, weil nämlich das Wasser, was sich in den Bergen gesammelt hat, genau an dieser Stelle, in dieser Schlucht, wo wir standen, zusammengelaufen ist und sich vor unserem Fahrzeug ein so krasser Bach gebildet hat, dass wir ernsthaft überlegt haben, ob wir wegfahren müssen, damit wir nicht absaufen. Ich war mit Sarah, wir waren schon dabei, uns Pläne zu machen, was wir machen, wenn alle panisch diesen Ort verlassen. Lädst du das Video noch hoch? Wir haben davon auch ein Video hochgeladen, damit ihr euch mal einen Eindruck verschaffen könnt, wie das aussieht, dass wir wirklich nicht untertreiben. Also es war wirklich gespenstisch, es war echt gruselig. Aber wir haben es überlebt und es war ein toller Stellplatz. Wir hatten einen tollen Moment am nächsten Morgen. Wir saßen dort am Strand und haben Frühstück gegessen, haben aufs Wasser geguckt und hatten einen richtig großartigen Moment.
Ja, und der nächste Tag war schon heute. Jetzt sind wir gerade in Almeria. Ist einfach ein Ort weiter. vielleicht 10 Kilometer weiter. Und heute fahren wir noch zu unseren lieben Bekannten, die wir in Malaga kennengelernt haben und auch schon nochmal vor der Alhambra nochmal zwischenzeitlich nochmal wieder getroffen haben. Mit dem Kind. Unsere Kinder haben ganz schön zusammen gespielt. Stundenlang. Das nutzen wir aus. So können wir Eltern auch nochmal irgendwie ja, schön miteinander grillen und erzählen und entspannen. Und die Kinder spielen auch schön zusammen. Wir fahren heute noch nach Percheles. Playa de Percheles.
In die Schlangenbucht. Ich glaube, so ist es einfach. Ich weiß auch nicht, wie man es richtig ausspricht, aber es ist die sagenumwogene Schlangenbucht. Ich habe das in mehreren Beiträgen gelesen. Es muss ganz toll sein. Wir lassen es euch wissen. Kommen wir zu unserer ersten Rubrik.
Was hast du gelernt?
Also ich habe gelernt, Pizza nicht am Strand zu essen. Weil sonst kann man nicht so viel davon essen. Weil besonders bei dem Wind, wie in Tarifa, ist die Pizza dann ziemlich voller Sand. Ziemlich schnell voller Sand.
Ich habe gelernt, dass man seine Pässe mitnehmen muss, wenn man nach Gibraltar möchte. Und dass die Taxis von dem Ort davor, der heißt Linea, das ist der Ort, auf dem wir, wo wir auch im Hafen standen, das Taxi einfach rüberfährt nach Gibraltar, weil das ja ein anderes Land ist. Das war echt eine Tortur. Also zum Ersten sind die Kinder und ich losgelaufen. Julius musste arbeiten und wollte deshalb noch im Wohnmobil bleiben und danach kommen. Sind wir losgelaufen und haben einen Taxistand gesucht und wollten nach Gibraltar, zu dem Felsen. Das ist alles auch nur tendenziell ziemlich klein. Also es ist kein Riesenritt. Ich wollte jetzt nicht auswandern oder so. Aber die Taxis wollten uns einfach nicht fahren. Gut, dann dachten wir, Mensch, laufen wir jetzt zu Fuß rüber nach Gibraltar und dann suchen wir uns da drüben ein Taxi. Dann sind wir hingelaufen, dann haben wir schon mitbekommen, oh nein, man braucht die Pässe. Dann sind wir wieder zurückgelaufen und dann hat Julius aber entschieden, er kommt jetzt auch mit und dann sind wir mit unseren Pässen losgelaufen. Durch die Passkontrolle. Man wurde wirklich überall kontrolliert. Erst auf der spanischen Seite kontrolliert, dann auf der englischen Seite kontrolliert. Und dann waren wir drüben in Gibraltar und ich hatte den Kindern die ganze Zeit versprochen, Mensch, wenn wir drüben sind, dann setzen wir uns in ein Taxi oder in den Uber und ihr müsst nicht mehr laufen. Aber da gab es auch einfach keine Taxis weit und breit und da fuhr auch kein Uber. Also die Kinder mussten wirklich sehr viel laufen. Das habe ich gelernt. Man braucht seinen Pass. Ich habe noch mehr gelernt. Wollt ihr noch mehr hören?
Ja, bitte. Eins noch.
Ja, dann habe ich noch gelernt, dass man auf sich selber hören muss und dass man die Orte, die man schön findet, unbedingt festhalten und schätzen muss. Weil ich nämlich ganz lange dachte, Andalusien ist das Nonplusultra und gerade die Orte um Malaga, zum Beispiel so auch La Herradura, wären die schönsten Orte, die wir auf der ganzen Reise sehen würden, oder das ist stark übertrieben von mir, aber wären eben noch so zauberhafte, besondere Orte. Und ja, wir hatten da eine schöne Zeit in Malaga auf dem Platz mit dem kleinen Jungen und seiner Familie, die wir kennengelernt haben. Aber nein, landschaftlich ist es nicht das Nonplusultra. Auch wenn das viele, viele Menschen, die uns hier irgendwie umgeben haben, wenn auch nur über Social Media zum Beispiel. Weil viele Familien oder viele Menschen überwintern hier in der Nähe, weil es das Positive ist, dass das Wetter hier so schön ist. Ja, aber also der Strand ist so gar nicht schön im Vergleich mit vielen, vielen anderen Orten.
Das schließe ich ganz gut an, weil ich habe gelernt, dass manche Orte manchmal besser sind, sich besser anfühlen, als sie aussehen. Ich merke das schon, ich bin ein bisschen spiritueller geworden. Ich bin ein bisschen spirituell. Ich sage mal spirituell oder spirituell? Spirituell. Ich merke das schon, ich bin ein bisschen spiritueller geworden. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge schon davon gesprochen, dass Orte eine gute Aura haben. Aber mir ist aufgefallen, dass wir an manchen Orten eine gute Zeit hatten, wo man, wenn man nur den Ort betrachtet hätte, nicht gesagt hätte, dass es sich so gut entwickelt. Weil die Orte, wir standen unter Umständen auch mal sehr eng oder wir hatten nur einen sehr schmalen Strand. Es gab aber immer irgendwelche Dinge, die vielleicht nicht so perfekt waren. Und trotzdem hat sich das in dem Moment einfach genau richtig und gut angefühlt. Und das habe ich für mich gelernt, dass es, um eine gute Situation zu haben, muss der Ort nicht perfekt sein.
Also ich habe gelernt, dass die Krankenhäuser, also als wir krank waren, also als ich krank war, hat das Fieberthermometer ja richtig falsch angezeigt. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Und dann im ersten Krankenhaus mussten wir dann da warten. Und dann wurden wir drangenommen, relativ schnell. Und dann haben die zuerst Fieber gemessen. Und dann haben wir gesagt, es ist nichts. Dann sind wir zu einem anderen gegangen, auch noch dort. Dann hat der gesagt, nein, da ist auch nichts. Dann stand nur fest, dass ich vielleicht eine Ohrenentzündung habe. Und dann hat Papa gesagt, könnt ihr vielleicht einen Corona-Test machen? Und dann habe ich einen Corona-Test gemacht. Und der war so unfassbar tief. Also man kann sich wirklich nicht vorstellen, wie tief der war. Und dann haben die gesagt, nein, ich habe kein Corona. Dann haben die uns woanders hingeschickt. Trotzdem nochmal. Und dann mussten wir da so lange anstehen. Und also wirklich so lange, und da muss ich wirklich sagen, dass die Krankenhäuser in Spanien nicht die besten sind.
Um das vielleicht zu ergänzen, man könnte jetzt denken, dass Magnus vielleicht übertreibt, aber wirklich, die haben von dem Stäbchen, das sie ihm in die Nase geschoben haben, problemlos 3/4 in seiner Nase versenkt. Das war wirklich von der Seite, ich habe es von der Seite gesehen und habe den Schmerz mitgefühlt, den er in dem Moment entwickelt hat. Und wenn ihr ganz kurz alle die Augen schließt und euch vorstellt, wie das ist, sich so ein Stäbchen in die Nase zu stecken und dann nochmal extra nachzudrücken, so sah Magnus aus. Mir hat es richtig leid getan. Mir hat es richtig, richtig, richtig dolle leid getan. Und ich verstehe, dass für Magnus jetzt feststeht, dass die Krankenhäuser in Spanien nicht gut sind. Aber, und das ist die Kehrseite, wir hatten in dem zweiten Krankenhaus wirklich einen guten und einen fähigen Arzt, der sehr gut auch Englisch sprechen konnte, mit dem man sich gut verständigen konnte. Und ich glaube schon, dass die Spanier ein System haben, ein Gesundheitssystem, auf das man sich im Zweifelsfall mit einer deutschen Auslandskrankenversicherung verlassen kann.
Was war dein Highlight in dieser Woche?
Also ich habe zwei Highlights. Mein erstes Highlight ist die Lichtershow in Malaga. Die war wirklich wunderschön. Und mein zweites Highlight ist, dass ich mit meiner Freundin Josefine und Pauline telefoniert habe. Weil mit denen habe ich echt lange nicht telefoniert. Und das fand ich richtig toll, weil wir uns geschminkt haben. Aber ich habe mir aus Versehen einen wasserfesten Eyeliner genommen. Ich wusste das aber nicht. Und dann hat Mama schnell gesagt, Mathilde, schnell ins Bad, wasch das ab. Und dann war ich auf einmal ganz in Panik. Aber es ging noch ab, zum Glück. Mein erstes Highlight, ich habe noch zwei, ist die Alhambra, weil die war wirklich total groß und total schön. Und mein zweites Highlight ist, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber wir waren einmal essen und ich hatte dort Chili con Carne und das war total lecker.
Das war, meine ich, in Tarifa. Da sind wir in die Altstadt reingegangen, Mathilda hatte das vorher rausgesucht und dann haben wir uns leiten lassen von einem Schild und auf dem Schild stand drauf vegetarisches Restaurant. Und ich gebe zu, das war wirklich ein Highlight, weil das Essen super lecker war und weil das erste Mal überhaupt so war auf dieser gesamten Reise, dass wir alles bestellen konnten und alle alles essen konnten. Das passt ganz gut. Bei meinem Highlight war das El Pimpi. Ich fand, das Essen sah einfach so schön aus und zwar einfach schön, mal wieder schönes Essen zu haben, schönes Essen auf dem Teller liegen zu haben. Und dann hatte ich diesen Wermut und dieser ganze Ort, das hat einfach alles gepasst in dem Moment. Das war mein Highlight.
Mein eines Highlight war auch die Lichtershow und zwar war das so überwältigend schön mit der Musik und irgendwie der Musik, die man ja seit Jahren kennt und immer hört und mitsingen kann und das in Verbindung abends um 21 Uhr im Dunkeln mit Massen von Menschen auf der Straße, die alle plötzlich anfangen zu tanzen und zu lächeln. Ja, Eltern hatten Kinder auf den Schultern, kleine Kinder waren auf dem Arm und mir sind sogar die Tränen gekommen vor Freude. Es war wirklich irgendwie so überwältigend, fand ich. Und mein zweites Highlight war der letzte Platz, in dem wir fast abgesoffen sind am Abend. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, wie er hieß. Er hieß, der Ort hieß Roquetastümmer. Und am Morgen, das haben wir, glaube ich, schon kurz erwähnt, hatten wir das allerschönste Sonnenwetter, also wirklich blauer Himmel, Sonne und warm. und hatten Frühstück am Meer. Und eine Sache hat noch gefehlt. Ich war schwimmen. Ich war gleich morgens nach dem Aufstehen im Wasser. Und ich war schon längere Zeit nicht mehr im Wasser, weil es mir eigentlich immer zu kalt und zu windig ist. Und das Wasser ja schon auch frisch ist. Aber an dem Morgen, die Tage davor waren wir irgendwie so kränklich und die ganze Zeit nur im Wohnmobil, haben im Wohnmobil gelegen. Und an dem Morgen habe ich entschieden, jetzt geht's mir besser, ich gehe jetzt raus ins Wasser und dann trinke ich einen leckeren Kaffee. Das war auf jeden Fall richtig schön.
Eure Fragen an uns.
Dieses Mal werden wir in der Rubrik mit euren Fragen Sarahs Tante Marion einspielen. Sarahs Tante Marion war so freundlich, uns per Sprachnachricht zwei Fragen zu schicken. Kommen wir zu ihrer ersten Frage.
Guten Morgen, liebe Sarah und lieber Julius, Magnus, Mathilda und Martha. Also meine erste Frage wäre, ob ihr, also jetzt nicht alle oder dieser oder jener von euch, ein Reisetagebuch führt oder irgendwie was dokumentiert, sei es immer das Schönste aus jedem Land oder denn jeden Tag werdet ihr das ja nicht machen, dass ihr nur so Stichpunkte, ob einer sowas macht. Oder in Verbindung mit Fotos, dass man eben fotografiert und da ein bisschen was draufschreibt und das gleich so ein bisschen als Album festhält. Ob ihr da in irgendeiner Form was eben macht zur Erinnerung oder ob ihr das erst später vorhabt.
Reisetagebuch. Wer von euch führt ein Reisetagebuch?
Also ich führe ein Tagebuch, aber das ist eigentlich ein normales Tagebuch. Manchmal schreibe ich rein, heute sind wir nach Malaga gefahren oder so. Aber sonst ist halt mein normales Tagebuch, wo ich ja reinschreibe, wie es mir geht, was wir gemacht haben, ja.
Ja, so ein richtig, richtig, richtig Reisetagebuch alle zusammen haben wir eigentlich nicht. Wir haben das auf jeden Fall vor, das nochmal auch als Fotoalbum hinterher zu machen und dazu auch so Anekdoten dazu zu schreiben. Ich habe so einen Kalender, also so einen Planer mit, in den ich jeden Tag Notizen schreibe. Einfach nur, an welchem Ort wir sind und wie das Wetter war. Ich mal dann da mal eine Sonne hin und eine Wolke mit Regen und schreibe auch dazu, Mensch, das Essen war lecker im oder wir haben uns da vielleicht gestritten oder da, das war da ganz besonders schön. Also ich halte schon unsere Gedanken fest, aber so ein richtig echtes Reisetagebuch habe ich auch nicht.
Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, wir haben ein Reisetagebuch, weil wir einfach auf ganz vielen unterschiedlichen Quellen dokumentieren, was wir machen. Wir haben ja zum einen diesen Podcast, in dem wir in regelmäßigen Abstand für uns Revue passieren lassen, was wir erlebt haben. Und das war ja auch immer unser Ziel, dass wir es eigentlich für uns selber machen und euch da draußen nur an dem teilhaben lassen, was wir hier tun. Das zweite ist Sarahs Heft, sie untertreibt ein ganz kleines bisschen, weil das, was ja die eigentliche Herausforderung ist, ist, dass sie für jeden Tag aufschreibt, wo wir sind. Und das hilft uns an ganz vielen Stellen. Das dritte ist, dass Sarah auf unserem Instagram-Kanal in regelmäßigen Abständen Posts macht, was auch hilft zu ändern. Und das vierte, und das darf man auch nicht vergessen, ist, dass wir unendlich viele Fotos machen. Sarah war gestern dabei, ein Fotobuch zu erstellen und meinte, ich habe jetzt noch nicht mal die Hälfte der Fotos reingeladen und das Ding hat schon über 100 Seiten. Und da kommt einfach eine ganze Menge zusammen, weil wir echt viele Fotos haben. Also ich glaube, wir können am Ende sehr genau nachvollziehen, wann wir wo waren, was aber auch total wichtig ist, weil, das ist uns auch aufgefallen, wir alle erinnern andere Dinge. Es gibt Orte, da verbindet jeder mit uns eine andere Erinnerung und das ist total schwierig, das dann nochmal aufeinander zu bringen und da helfen auf jeden Fall Fotos. Kommen wir zur zweiten Frage von Tante Marion.
Und die zweite Frage dazu, Reisesouvenirs, Erinnerungen. Ja, na, man kann natürlich nicht einen Haufen mitnehmen. Man würde ja gerne hier und da manchmal was kaufen oder sammeln. Das geht ja auch nicht. Ihr seid ja nur auch mit dem Wohnmobil und habt ja begrenzt Platz. Das ist ja auch nicht anders, als wenn man mit dem Koffer reist. Gibt es da was, was ihr gesammelt habt, euch gekauft habt?
Was habt ihr an Dingen, die ihr von dieser Reise mitbringt? Also Sachen, die ihr gekauft habt oder die ihr gesammelt habt oder Dinge, die euch helfen, euch zu erinnern?
Postkarten. Wir kaufen uns fast überall und an ganz vielen Orten immer Postkarten. Zum Beispiel an den Ikea oder an Lottos. Und ich, wenn wir zum Beispiel manchmal Essen kaufen, dann klebe ich mir auch zum Beispiel, wir haben eine Lolli-Packung gekauft und da waren coole Gesichter drauf und da war eine coole Vorderseite. Die habe ich mir dann aufgeklebt.
Und natürlich kaufe ich mir auch manchmal was in einer Stadt.
Ja, ich kaufe mir auch immer Postkarten, weil ich finde, mein Zimmer, also mein Bett, ist ziemlich leer. Und ich habe mir am Anfang der Reise, als wir losgefahren sind, vorgenommen, dass, wenn ich zurückkomme, soll alles, jede kleine Ecke, jedes kleine Ritzchen, soll überall irgendwas kleben, was ich halt von der Reise mitgebracht habe. Ich habe sogar schon Herzsteine, Visitenkarten, alles Mögliche.
Ja, unser ganzes Fahrzeug ist eigentlich voll. Wenn ich mich jetzt hier umgucke, sehe ich ein Gedicht, das ich für Sarah gekauft habe in Lissabon. Ich sehe ein Hufeisen, das irgendjemand in Frankreich eingesammelt hat. Ich sehe ein Stück Fliese, das jemand an die Decke geklebt hat. Ich sehe ganz viele Postkarten bei Mathilda im Bett, ganz viele kleine Dinge. Ich für mich habe gar nicht so viel gekauft. Das, was mich aber sehr wohl an diese Reise erinnern wird, ist, ich seit wir vor ein paar Jahren in Indien waren, sind Sarah und ich sehr angetan von dem Geruch von Räucherstäbchen. Und für unsere Räucherstäbchen habe ich einen kleinen Halter gebaut aus Holz. Und das ist mein Mitbringsel von dieser Reise. Da freue ich mich auch ganz besonders drüber.
Ich bin Minimalistin. Ich habe nichts gekauft. Gar nichts. Ich habe aber Steine gesammelt und Muscheln.
Und Erinnerungen.
Genau. Select memories, not things.
Das ist ein tolles Schlusswort. Ich glaube, ich werde die Folge auch so nennen. Das ist total großartig, Sarah. Ich werde die Folge, wenn wir die benennen, werde ich hinterher drüber schreiben. Select memories, not things. Sehr schön. Wir hoffen, dass ihr Spaß hattet an dieser Folge. Falls ihr euch wundert, dass Martha noch nicht zu Wort gekommen ist, Martha hat sich einfach eine andere Beschäftigung gesucht und wir probieren das hier immer auf freiwilliger Basis zu halten. Deswegen dieses Mal leider keine Wortmeldung von Martha. Aber sicherlich ist sie beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wir würden uns freuen, wenn ihr alle total viel Spaß an dieser Folge hattet. Wir wünschen euch auch jetzt noch einmal eine richtig schöne Weihnachtszeit. Genießt die Zeit mit euren Lieben, genießt, dass es früh dunkel wird, genießt, dass es schön kalt wird. Bald kommen endlich wieder die Sonnenstrahlen raus und dann wird alles wieder besser, wie jedes Jahr. Bis dahin, freut euch auf die nächste Folge. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Pluto, Pups und Palmen.